Erntedank mit all seinem schönen Schmuck, der Herbst mit seinen großartigen Farben, mit Zwiebelkuchen und Federweißen und sonstigen Dingen. Trotzdem muss ich wo ganz anders starten, bei einer Entwicklung, die Sie vielleicht kennen oder vielleicht nicht. Menschen werden zunehmend, was soll ich sagen, intensiver bei der Frage, was ihnen zusteht. Das ist eine Situation, die wäre einer Grundschullehrerin vor 30 Jahren nicht passiert, aber heute kann es durchaus vorkommen, wenn in der vierten Klasse das Vorrücken ins Gymnasium nicht wahrscheinlich ist, dass dann die Mutter in die Sprechstunde aufläuft und sagt, meine Tochter geht aufs Gymnasium. Ich bin Akademikerin, mein Mann ist Akademiker, die beiden älteren Söhne sind auch auf dem Gymnasium und meine Tochter kommt da auch hin. Und wenn nicht, dann verklagen wir sie. Das kommt vor. Ein neues Szenario für Grundschullehrerinnen. Wenn Leute in Serviceberufen unterwegs sind, im schlimmsten Fall in Callcentern, dann können sie ein Lied davon singen, dass die Menschen immer aggressiver werden in der Art und Weise zu sagen, darauf habe ich einen Anspruch. Sie können das sogar in der Obstabteilung eines Supermarktes beobachten. Da knien sich manchmal Menschen hin und wenden jedes einzelne Obststück, drücken es von allen Seiten gleichmäßig, um sich am Ende vielleicht doch für keines zu entscheiden, weil keines gut genug war. Darauf habe ich einen Anspruch. Schließlich zahle ich ja auch dafür. Das Problem bei so einer Anspruchshaltung, bei so einer Konsumentenhaltung ist, dass ich am Ende nie zufrieden bin. Weil ich nie das Maximale rausgeholt habe. Und wenn ich diesen Sport habe, immer das Maximale rauszuholen, dann habe ich Freunde, die noch weiterkommen und mir es dann unter die Nase reiben, dass sie noch mehr für sich rausgeholt haben. Wer so eine Anspruchshaltung pflegt, läuft Gefahr, permanent unzufrieden zu sein. Die gegenteilige Haltung wäre die Dankbarkeit. Und jetzt muss ich Ihnen gestehen, dass ich ein kleines bisschen manipulierbar bin. Ist letzte Woche erst passiert. Wenn nämlich so ein Grundschulkind höflich und dankbar mit mir umgeht, dann schmelze ich förmlich dahin. Wenn das Kind sagt, bitte darf ich das, danke schön, dann ist das eigentlich schon bewilligt. Ich hatte letztes Jahr eine kleine Russin, die vorzügliche Manieren hatte, sowas war ich in dieser Stadt nicht gewohnt. Und letzte Woche war es das Kind, der Sohn einer Schaustellerfamilie, der überaus höflich und in einer wirklich funktionierenden deutschen Sprache mit ganzen Sätzen, das kommt auch nicht so häufig vor in der Grundschule, mit Bitte und Danke sagen konnte, was er wollte. Großartig. Dann stolpere ich über so einen Psalmvers wie 92,2. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu spielen. Gut ist es, dem Herrn zu danken. Wissen Sie, was passiert, wenn Menschen Musik hören? Normalerweise hebt sich die Stimmung. Den Leuten geht's besser, die fangen an zu lächeln, mitzuwippen, zu schnipsen, zu singen, zu summen, was auch immer. Singen hebt meine Stimmung. Und wenn dann der Lob und der Dank gesungen wird, wie das vielleicht auch der umgekehrte Samariter bei uns gemacht hat im Evangelium, dann wird mein Herz weit, dann geht der Himmel auf, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Jemand, der dankt, hat begriffen, ich habe keinen Anspruch drauf. Ich kann das am Ende alles gar nicht selbst machen. Ich kann ein bisschen was vorbereiten, aber was ich in der Hand habe am Ende, hängt nicht von mir ab. Paulus hat das ausgedrückt in der zweiten Lesung. Du kannst säen und pflanzen und gießen, was du willst. Ob das Zeug am Ende wächst, das entscheidet jemand anders, nicht du. Dankbarkeit macht zufrieden. Jetzt hast du die Wahl. Was ist besser für dich? Anspruchshaltung oder Dankbarkeit? Ich würde sagen, aus rein egoistischen Motiven sollten Sie sich um eine Haltung der Dankbarkeit bemühen. By the way, die Bibel sagt auch, dass Anspruchshaltung falsch ist. Das war diese erste längere Lesung aus dem Buch Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, 8. Kapitel. Ich zitiere Ihnen nochmal einen Satz. Gott sagt dort: Denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Der Reichtum, den du besitzt, dein ganzer Kram, wir haben ja mehr als genug Kram zu Hause, hast du nicht mit eigener Kraft und eigener Hand bewirkt. Und das ist auch gut so, weil ansonsten würde ich ja mich für allmächtig halten und mich etwas überfordern mit der Erwartung, dass ich selbst verantwortlich bin für den Erfolg meiner Dinge. Im 100-Meter-Lauf ist es relativ einfach. Wenn jemand schneller gelaufen ist als ich, hat er halt gewonnen. Wenn ich das Glück habe, bei einer Europameisterschaft zu starten, wo zufällig keine gedopten Kollegen dabei sind, dann kann ich auch mit einer Sekunde weniger plötzlich gewinnen. Geht alles. Nur Gott ist es, der wachsen lässt. Der Blick der Dankbarkeit ist schön. Dann sind die Gläser eben halb voll und nicht halb leer. Sie kennen das. Und ich komme nicht auf die Idee zu behaupten, dass das mein eigenes Verdienst ist, sondern ich begreife, dass das Gelingen von Dingen am Ende geschenkt ist. Theologen sagen dazu, das war Gnade. Das habe ich dieses Jahr selbst erlebt. Wissen Sie, ich bin Ende August 2 Wochen weggefahren und dann wiedergekommen Anfang September. Als ich gefahren bin, war alles braun und verbrannt und 2 Wochen später grün. Aber sowas von, das hätte ich nicht erwartet. Gott ist es, der wachsen lässt. Das wissen Landwirte, das wissen Gärtner, die ältere Generation sowieso. Bei den Jüngeren ist es schwieriger, versucht man dann ein bisschen Kresse zu züchten auf der Fensterbank oder im Unterricht. Ich sehe ein Grinsen da vorne, habt das auch gemacht in der Schule? Es gibt eine schöne Präfation vom Wochentag, die Nummer 4, die bringt das auf den Punkt. Du Gott bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Gott braucht mein Lob nicht, Gott braucht meinen Dank nicht, aber ich bin erst dann in der Lage zu danken, wenn mir Gott das ermöglicht. Klingt komisch, oder? Das ist die Quintessenz des Evangeliums heute. 10 sind da, nur einer sagt am Ende Dank. Und Jesus erklärt, warum der eine das kann. Dieser merkwürdige, losgelöste Satz am Ende: Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dir geholfen, wie auch immer man das übersetzt. Erklärt, was da passiert ist, weil wir können ja in die Menschen nicht reinschauen. Also ich kann nicht in Leute reinschauen, die schon seit 2000 Jahren tot sind und schon gar nicht in so kurzen, komprimierten Texten, wo Personen nicht vorgestellt werden in ihrer Lebensgeschichte, ihrem Charakter. Was ermöglicht diesem einen Mann, Gott zu lobpreisen und Jesus zu danken? Jesus erklärt es am Ende, weil er geglaubt hat. Glaube ist schon ein Geschenk und ich kann nur dann danken, wenn mir Gott das schon gegeben hat. Die große Gefahr, vor der Gott warnt in dieser ersten Lesung, ist, dass ich den Dank vergesse, weil das ist völlig normal. Selbst die Israeliten mit dieser Urerfahrung, wir ziehen raus aus der Sklaverei, rein ins gelobte Land, da ist alles super, da fließt es über, da gibt es Granatapfelbäume und Honig, alles im Überfluss. Selbst die Erze liegen auf der Erde, da muss ich gar keine Löcher in den Berg graben. Die vergessen zu danken. 2-mal hat es ihnen der Herr Bauer vorgelesen. Vergiss nicht den Herrn, deinen Gott. Deswegen feiern wir auch einmal im Jahr Erntedank, um das klarzumachen. Vergiss nicht den Herrn, deinen Gott, auf den das alles zurückgeht. Du kannst es nicht machen. Gott macht es, wie es Paulus sagt. Nur er ist es, der wachsen lässt. Ich kann Sie einladen, diese Kultur des Dankes zu Hause stärker zu leben. Am Ende ist es eine Gnade, ob ich es kann oder nicht, aber ich kann den Boden dafür bereiten. Es ist nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der Krisen ja mehr als genug da sind, oder? Wir haben Klimakrisen, wir haben Ernährungskrisen, Wasser-, Energiekrise, Bildungskrise, Nachwuchskrise, Glaubenskrise. Krisen, wohin sie gucken. Die Dankbarkeit würde den Blick auf die Welt verändern. Und wenn sie in sich Dankbarkeit spüren, dann wissen sie jetzt, dass das bereits eine Frucht des Glaubens ist, den Gott in ihr Herz gesät hat. Also muss ich Gott um diese Gabe, um diese Gnade bitten, und dann kann ich sogar ein bisschen überprüfen, ob davon was bei mir angekommen ist. Ich kann mich aufmachen, den Boden bereiten, machen kann ich es nicht. Sie können es täglich machen bei jeder Mahlzeit. Dank zu sagen für ein Stück Toast, der doch so selbstverständlich ist. Dank zu sagen für eine Nacht in einem warmen Bett, obwohl das doch so selbstverständlich ist. Dank zu sagen dafür, dass die Natur trotz allem es auch dieses Jahr wieder geschafft hat, den Wein in die Fässer und die Kartoffeln in den Keller zu bringen. Und das Wichtigste für Christen ist der heutige Tag, der erste Tag der Woche. Christen beginnen die Woche nicht mit Arbeit, sondern mit Freizeit. Christen beginnen die Woche nicht mit dem Jammern darüber, wie schrecklich alles ist, sondern mit der Danksagung, mit der Eucharistie. Danksagen für einen Gott, der den Himmel aufgemacht hat, der mich mit ihm versöhnt hat, der mir meinen Tisch deckt, der mir mein Herz weit macht. Ich hoffe, dass der Herr Sokol mit mir zusammenstimmt, dass der Psalm 92 recht hat. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu spielen. Es ist gut, Gott zu preisen mit der Musik. Wenn Sie so wollen, ist das Evangelium nichts anderes als eine Ausdeutung vom Psalm 92,2. Ich tue es gerne, und gerade dann, wenn ich keine Lust drauf habe, dann ist ein Lobpreis und ein Dank genau das Richtige. Probieren Sie es mal aus, allein schon aus rein egoistischen Motiven. Amen.